Liebe Gemeinde, Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Das haben wir gerade miteinander gesungen und haben mit diesem Lied ja nochmal Bezug genommen auf das Fest, das am Freitag zu feiern war. Epiphanias, Dreikönigstag, orthodoxes Weihnachtsfest, Huchneigar, wie man im Erzgebirge sagt, viele verschiedene Namen für einen, ja, ist er wichtig, für einen wichtigen Tag. Ein bisschen steht er ja so im Schatten von Weihnachten. Und irgendwie klappt er so nach und man sagt sich ja, brauchen wir das eigentlich? Klar, wir brauchen jeden Feiertag, jeden Gedenktag. Und ich habe für mich so die Formulierung gefunden, Epiphanias, das ist für mich sowas wie Weihnachten mit Ausrufezeichen und nochmal dick unterstrichen. Jesus ist kommen. Weihnachten mit Ausrufezeichen. Und mit Jesus ist Gott selber in diese Welt gekommen, mitten unter uns. Mitten hinein in diese zerrissene und friedlose Welt. Und Gott zeigt uns damit, das ist mir alles nicht gleichgültig, was hier auf dieser Welt geschieht. Gott selbst in Menschengestalt, unter den Menschen, man sieht es ihm gleich gar nicht an. Er sieht aus wie ein ganz normaler Zimmermannsgeselle. Und doch ist es nicht einfach ein Zimmermann wie jeder andere. Jesus ist gekommen, Gott ist erschienen unter uns Menschen und einigen ist er aufgefallen. So könnte man ja auch sagen, Epiphanias, Erscheinungsfest, Jesus ist aufgefallen, ist auffällig geworden. Die Hirten, die wurden ganz nachdrücklich auf ihn hingewiesen durch Licht und Sphärenklang, schaut dahin, da kommt Gott zu euch. Und die Könige oder Magier oder Sternendeuter, ja, die mussten schon genauer hinschauen. Aber das war ja ihr Job, das war ja das, worauf sie sich verstanden, die Wissenschaftler, ihr Fachwissen, das sie dazu brachte zu erkennen, da in dieser Sternkonstellation, da deutet sich etwas an, das ist uns auffällig. Und dann gab es da noch die ganz Stillen im Lande, die Unauffälligen, Simeon, der eine, Hanna, die andere. Auch ihnen fiel dieser Junge von Josef und Maria auf, Menschen, die leicht übersehen wurden, die auf ihre Weise fromm und aufmerksam waren, wir würden heute vielleicht sagen, achtsam waren. Sie haben auf die Feinheiten geachtet. Und so hat Gott ihnen gezeigt, Jesus ist kommen und in ihm ich selber zu euch Menschen. Manchen ist das aufgefallen. Den Theologen und Traditionshütern im Tempel zum Beispiel auch später dann. Jahre waren ins Land gegangen und aus dem Wickelkind Jesus von Bethlehem war der Halbwüchsige geworden, Jesus aus Nazareth. Ein bisschen aufmüpfig, wie Zwölfjährige manchmal sind, stiehlt er sich weg von seinen Eltern, geht eigene Wege. Die Eltern merken das seltsamerweise gar nicht. Geht hin zu den Theologen, geht hin zu den klugen Leuten, geht hin zu denen, die über die Tradition hüten und verwickelt sie in Disputationen. Hört zu, stellt Fragen, gibt kluge Antworten und die Religionswächter staunen über die Weisheit, die aus diesem jungen Menschen spricht. Jesus fällt auf. Nicht allen, aber immer mal wieder. Einige merken, da ist etwas mit diesem jungen Mann. Für die meisten Zeitgenossen allerdings geht das Leben einfach weiter. Einfach weiter. Alltagssorgen, Familienfeste, Krankheit und Genesung, Geburten, Todesfälle und was die Aufmerksamkeit immer wieder so auf sich zieht, auch in unserem Alltagsleben. Und 20 Jahre ungefähr redet keiner von ihm, von diesem Jesus, der heranwächst, der bei seinem Vater eine Ausbildung macht als Zimmermann. Aber das ist eigentlich schon alles, was wir über diese Zeit erfahren. Und die Quellen, die wunderbare Kindheitsgeschichten von Jesus erzählen, die gehören nicht zu den biblischen Quellen, weil da ist so viel fantastische Ausschmückung dabei. Da schien es denen, die damals entschieden darüber, welche Bücher in die Bibel kommen, nicht ratsam, das auf die gleiche Ebene zu stellen wie die Evangelien zum Beispiel. Jesus in der Versenkung. Jesus ist kommen, Jesus ist erschienen, Jesus ist aufgefallen und Jesus war lange Zeit in der Versenkung verschwunden. Bis hin zu dieser Familienfeier, zu diesem denkwürdigen Tag, diese Hochzeit da in Kana, da tritt Jesus aus der Versenkung wieder heraus, fällt wieder auf. Erwachsen inzwischen, ein Mann, der seine fromme Mutter regelrecht anfährt. Frau, was willst du von mir? Rauer Ton, hätte ich nicht erwartet. Und dann geschieht etwas. In Wasserkrügen befindet sich auf einmal Prädikatswein. Jesus hat dafür gesorgt, so erzählt uns das Johannesevangelium. Jesus fällt auf. Mit gutem Wein, interessanterweise. Er fällt auf den Gästen, die diesen Wein konsumieren und sagen, meine Güte, bei euch ist es ja umgedreht, wie man es sonst macht oder als man es sonst macht. Erst den guten Wein und dann, wenn man immer so richtig mitkriegt, wie der Wein schmeckt, dann kann man auch den minderwertigen nachliefern. Nein, ihr macht es umgedreht. Der Gute kommt zuletzt. Jesus fällt auf. Und Jesus wird wohl auch den Winzern aufgefallen sein, die diesen Wein produzierten, ihren Wein. Konkurrenz von dieser Seite, das hätten wir nicht erwartet. Jesus fällt auf. Und so geht es nun immer weiter. Jesus geht nicht mehr in der Versenkung unter. Er bleibt im Bewusstsein der Menschen. Er fällt immer wieder auf. Durch die Dinge, die er sagt, durch die Zeichen, die er tut. Ja, und auch durch die Provokationen, die er an den Tag legt. Mit den falschen Leuten setzt er sich an einen Tisch. Den Religionshütern und Traditionswächtern, bei denen er schon als Zwölfjähriger aufgefallen ist, den widerspricht er und sagt, nein, euch ist zwar gesagt, so und so, aber ich sage euch, das wird anders sein. Andere Regeln gelten. Nachzulesen ist das alles in den Evangelien. Und so ist aus diesem holden Knaben im lockigen Haar, nicht der junge, nette Mann geworden, den jede Mutter gern zum Schwiegersohn gehabt hätte, sondern eine Gestalt, an der sich die Geister schieden. Die einen waren für ihn, die anderen beäugten ihn argwöhnisch und wurden schließlich auch zu seinen Gegenspielern. Jesus ist ins Gerede gekommen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und Jesus bekommt das auch mit. Und da lesen wir im Markus-Evangelium im 8. Kapitel: Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Und sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und dann fragte Jesus seine Jünger: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und da spitzt er die Frage zu, aus der ganz allgemeinen Frage, die man missverstehen könnte: Ist es Neugierde, dass Jesus so fragt? Meinungserforschung? Ist es vielleicht Eitelkeit? Wie steht es um meine Popularität? Was muss ich tun, damit die Leute mich noch deutlicher verstehen, hören, sehen? Nein, darum geht es Jesus nicht. Und schon gar nicht deshalb überliefert Markus uns diese Begebenheit, sondern um diese Zuspitzung geht es. Und ihr, was meint ihr, dass ich sei? Und du, was meinst du, wer ich bin? Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und als ich das so meditierte, da kam mir ein Lied in den Sinn aus DDR-Zeiten vom Oktoberclub. Kennt ihr es noch? Bitte? Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Es hat mich immer ein bisschen komisch angerührt, dieses Lied. Einerseits dachte ich, ja genau, darum geht es immer und immer wieder. Und doch war es nicht mein Weg, auf den sie mich bringen wollten. Aber diese Frage, sich immer wieder mal zu stellen, wo stehe ich denn eigentlich? Und auf welchem Weg gehe ich? Das ist wohl wichtig. Für wen halten wir Jesus? Für wen haltet ihr Jesus? Und für wen halte ich Jesus? Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Jesus als Vorbild, an dem wir uns orientieren. Jesus als Ideal, dem es nachzufolgen, nachzueifern gilt, um immer ähnlicher zu werden wie er. Ja, das ist auch ein Teil unseres Glaubens. Aber ist das, kann das schon alles sein? Als wir kurz nach der Wende eine Gruppenreise durch Israel machten, trafen wir an einem Abend auch den Schriftsteller Shalom Ben-Korin. Und er hielt einen Vortrag über Christen und Juden, was uns eint und was uns trennt. Hat mich sehr beeindruckt damals, dieser alte Mann, der da saß und ohne Manuskript druckreif redete. Wahrscheinlich hat er den Vortrag schon 100-mal gehalten und wusste alles auswendig. Und er hat gesagt: Glauben wie Jesus. Das ist das, was wir Juden tun. Wir glauben wie Jesus, denn Jesus war ja kein Christ, er war ja Jude. Glauben an Jesus, das ist das, was ihr Christen tut. Glauben an Jesus. Und so gibt es viele andere Möglichkeiten noch, die daneben stehen. Und wenn wir mit Menschen reden, innerhalb und außerhalb der Kirche, werden sie uns sagen, wer Jesus für sie ist. Erich Kästners Gedicht "Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag" wird vielleicht auch der eine oder andere kennen. Oder die Rockoper aus den 70er Jahren, "Jesus Christ Superstar", Jesus, der Gutmensch, der mit Jesuslatschen durch die Gegend läuft und lieb und nett zu allen Menschen ist. Auch dieses Bild von Jesus bestimmt das Denken von Menschen. Aber immer wieder kommen wir zurück auf diese Frage, wer ist Jesus für dich, für mich? Und nun komme ich zu den Zetteln, die ich ausgelegt habe, die ihr auf euren Plätzen findet. Ich glaube, du glaubst, wir glauben. Karten und Einladungen zur jährlichen Konferenz 2023 im Mai auf Schwarzenshof. Und ja, da werden auch die Konferenzsitzungen sein, aber genauso wichtig wie diese geschäftlichen Dinge soll bei dieser Konferenz auch die Beschäftigung mit dieser Frage sein. Ein Glaubensfestival. Natürlich wollen wir den Glauben feiern, miteinander Gott loben, miteinander singen und beten und feiern. Aber immer wieder auch diese Frage stellen, woran glaube ich eigentlich? Was meine ich damit, wenn ich sage wie Petrus, du bist nicht einfach Revolutionär, Gutmensch oder Superstar, sondern du bist der Christus. Und das ist ja der Vers, den ich noch nicht gelesen habe hier aus Markus 8. Die Antwort, die Petrus gibt auf die Frage, und was hältst du von mir? Du bist der Christus. Nun können wir das leicht nachsprechen. Wir haben es ja auch schon oft gehört. Aber was bedeutet das für mich, zu sagen, du bist der Christus? Du bist der, mit dem Gott einen neuen Geist in diese Welt geschickt und gegeben hat. Nicht einfach nachsprechen, sondern es uns zu eigen machen. Wie kann das gehen? Ich kann es euch jetzt in dieser Predigt auch nicht sagen. Aber was ich möchte ist, redet darüber miteinander. Sucht das Gespräch in den Familien, zwischen den Generationen, vielleicht auch mit anderen Menschen, scheut es nicht. Wodurch ist dieser Jesus von Nazareth mir aufgefallen, mir ganz persönlich? Und zwar so sehr, dass ich mich irgendwann entschlossen habe, so gut ich kann, als Christ, als Christin, in dieser Zeit und Welt zu leben. Mich entschlossen habe, Angehöriger oder Kirchenglied dieser Kirche, dieser Gemeinde zu sein, ja, mich auch entschlossen habe, es zu bleiben und eben nicht wegzugehen oder einfach zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich gehöre schon noch dazu, aber irgendwie betrifft mich das alles nicht mehr. Vielleicht bin ich ja einfach hineingewachsen in diese Kirche, in diese Gemeinde, in diese christliche, in diese methodistische Welt und weiß gar nicht mehr so richtig, was war denn eigentlich der Grund, dass ich da noch bin? Wer ist Jesus für mich? Habe ich mich einfach eingerichtet oder ja, auch das gibt es ja. Ist sie mir zu eng geworden und ich habe mich abgewandt, bin weggeblieben, auf Distanz gegangen, habe mich mal geärgert über den einen oder anderen, der das oder jenes gesagt oder getan hat. Und dann ist mir dieser Konflikt viel wichtiger geworden als diese Beziehung zu Jesus Christus. Lasst uns nicht scheuen, das zu thematisieren, diese Frage uns zu stellen und uns selber ihr zu stellen. Was meinst du? Wer ist Jesus für dich? Und wenn wir dieses Gespräch anfangen, weiterführen, intensivieren, dann wird es uns und auch unser Verhältnis in der Gemeinde miteinander verändern. Wir lernen einander besser kennen. Wir lernen, Worte zu suchen und zu finden, mit denen wir sagen, was wir glauben. Eigene Worte. Natürlich kann man immer das Gesangbuch aufschlagen oder wer es kann, auswendig hersagen, das Glaubensbekenntnis. Aber das sind alte Worte. Das sind unsere Worte, mit denen wir unseren Glauben beschreiben, bekennen. Erinnert ihr euch ans Krippenspiel? Maria und Josef, wie sie hier standen und saßen und wie sie über ihre Liebe zueinander sprachen und wie sie beide bekannten, so leicht fiel mir das ja nicht. Der Josef, der sagt, ich bin kein großer Redner, bin Zimmermann und es hat schon eine Weile gedauert, bis das L-Wort über die Lippen kam. Ist es nicht beim G-Wort oder B-Wort, Glaubenswort, Bekenntniswort genauso, dass es uns schwerfällt, darüber zu reden, was uns im Innersten bewegt und berührt in der Begegnung mit Jesus? Aber wie bei einem Liebesgeständnis darf man auch beim Glaubensbekenntnis stottern und stammeln und nach Worten suchen, vielleicht auch mit den Worten ringen. Wichtig ist, dass die Worte ehrlich sind und nicht einfach dahergesagt. Und so wichtig mir auch die Bekenntnisse sind, die wir im Gesangbuch finden, so sehr muss ich natürlich auch sagen, man kann die runterlesen und sie bedeuten einem nichts. Lasst uns nach diesen Worten suchen, die Gewicht haben und Wert für uns selber. Auch und gerade dann, wenn sie vielleicht nicht alles eins zu eins abdecken, was da im Glaubensbekenntnis steht und geschrieben ist. Und so sind auch diese Umfragekärtchen gemeint, die ihr auch findet. Nehmt sie mit nach Hause, schickt sie ab oder schickt sie nicht ab. Gebt sie in der Gemeinde ab oder behaltet sie für euch. Schreibt euren Namen drauf oder lasst es sein. Aber stellt euch dieser Frage, die da steht, ich glaube. Und dann sind da die leeren Zeilen. Schreibt da mal hin. Vielleicht ganz für euch allein. Was ist das? Was ist der Kern? Was ist das Wichtigste? Was ist für mich das Zentrum in diesem ganzen Frageprozess? Wer ist Jesus für mich? Und dann, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns miteinander in der Gemeinde das Gespräch suchen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Vielleicht, indem ihr miteinander telefoniert. Vielleicht, indem wir an den Abenden der Begegnung, Donnerstagabend, immer mal das Thema aufgreifen. Wir werden, wenn wir uns darauf einlassen, Möglichkeiten finden, Antworten zu suchen auf diese Frage, wer ist Jesus für mich? Wodurch fällt er mir auf? Immer und immer wieder. Amen.